Es ist ein sehr steiniger Weg, das muss man schon sagen, weil einfach immer wieder du hast mit Höhen und Tiefen zu tun und einfach, es ist sehr komplex. Ich bin Familienvater von 4 Jungs und bin schon stolz darauf, wenn ich vielleicht irgendwann da oben stehen kann und meine Kinder sagen kann, ich habe da was Gutes bewirkt.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier.
Und ich bin Franziska Tschugan.
Salzburg gehört neben Tirol und Vorarlberg zu den 3 Bundesländern in Österreich, in denen noch keine einzige Windkraftanlage steht. Unser heutiger Gast will das ändern. Er ist Landwirt in Radstadt und plant auf einer Alm auf 2000 Metern Seehöhe in Flachau einen Windpark zu errichten. Seine Kühe sollen also künftig unter sich drehenden Rotorblättern weiden. Er wird uns erzählen, welche Hürden dabei zu überwinden sind und wann das erste Windrad gebaut werden wird. Er ist Obmann der Almgemeinschaft Unterpleißling und außerdem Geschäftsführer der Windsfeld GmbH. Herzlich willkommen, Markus Kirchner.
Hallo, grüß euch.
Hallo, auch von mir. Herr Kirchner, Sie sind Landwirt in Radstadt und wollen in der Flachau eben eine Windkraftanlage errichten. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dort oben auf der Alm Windräder aufzustellen?
Also grundsätzlich, wir sind 5 Besitzer der Almgemeinschaft Unterpleißling und im Jahr 2013 hat die Salzburger AG damals ein Projekt wieder ad acta gelegt. Es war damals einfach wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, Windkraft zu betreiben. Und es war auch, glaube ich, die ganze politische Lage noch nicht dementsprechend gut für das, dass es passen würde. 2018 sind wieder neue Projektentwickler an uns herangetreten und haben uns das ein bisschen wieder schmackhaft gemacht. Und wir haben uns dann eigentlich einstimmig in der Agrargemeinschaft dazu entschieden, dass man da was Gutes bewirken kann und haben eigentlich das Okay für einen Windpark am Windsfeld gegeben. Aus der Alpenkonvention heraus ist ja auch gewünscht, dass die Grundbesitzer mit dabei sind am Boot, dass bei erneuerbaren Energie auch der Landwirt mit profitieren kann und dieses Geld auch für die weiteren Entwicklung in der Alm benutzen kann. Und so sind auch wir 5 Grundbesitzer mit in die Gesellschaft gegangen.
Da können wir gleich einmal einhaken. Nomen est Omen. Die Alm heißt Windsfeldalm. Sie wussten wahrscheinlich schon, dass dort oben der Wind ordentlich pfeift, oder?
Genau. Im Prinzip ist so, die Alm ist die Unterpleißlingalm. Das Windsfeld ist das höchstgelegenste Plateau dort in der Agrargemeinschaft. Und irgendwo wird der Wind schon, der Name schon herkommen. Und es ist sehr schwer vermutlich, dass das natürlich von dem her kommt. Es ist auch, wenn man da drinnen oben raufkommt auf das sogenannte Windsfeld, also es sind nur sehr wenige Tage, wo es dich da nicht gut verbläst. Und das war die Vermutung sehr, sehr groß, dass da sehr gute Winderträge sein könnten oder müssten. Und aus dem Grund haben wir dann die wohl größte oder umfangreichste Messkampagne Österreichs gestartet.
Genau, da haben Sie 2020 dann einen Masten aufgestellt, der den Wind eben gemessen hat. Was ist denn da rausgekommen?
Also ja, 2019 haben wir eigentlich den Windmessmasten errichtet. Wir haben das geschafft, mit lauter regionalen Firmen anzuschaffen, weil uns eigentlich die Regionalität schon sehr wichtig ist. Und wir haben eigentlich jetzt über 3 Jahre gemessen und haben eigentlich ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Man sieht halt einfach, ich glaube, gerade bei uns im Westen, sei es Salzburg, ich vermute Tirol, Vorarlberg wird dasselbe sein, muss man rauf in die Berge gehen. Je weiter runter das man geht, ist eigentlich der Windertrag eher sehr, sehr schwach. Und gerade da oben, es funktioniert halt sehr viel mit der Thermik. In Deutschland ist es ein bisschen anders, da werden die Höhenströme genutzt. Das heißt, man muss auch, je weiter dass man hoch geht in die Höhe, umso bessere Erträge hat man. Das ist bei uns zum Beispiel in den Bergen weniger der Fall. Man muss gar nicht so auf die hohen Nabenhöhen wie zum Beispiel in Deutschland gehen, um gute Erträge zu zielen. Es macht dann auch irgendwann gar keinen Sinn mehr, teure Turmmeter zu kaufen, dass man noch weiter rauf geht. Also wir sind eher mit niedrigeren Anlagen bei uns geplant.
Weil Sie jetzt da gerade von den Erträgen gesprochen haben, lohnt sich die Almwirtschaft nicht mehr, weil Sie das Gebiet jetzt anders nutzen wollen?
Das muss man jetzt mal ganz, wir haben als Landwirt, die haben natürlich eine besondere Verantwortung. Und da sind wir uns bewusst, wir machen ja die Landwirtschaft eigentlich generationsübergreifend schon. Und das heißt, jede Entscheidung, die was wir treffen, betrifft auch unsere Kinder und Enkelkinder. Und aus dem Ganzen haben wir 5 Bauern uns das natürlich sehr, sehr genau angeschaut. Und wir haben auch Windpark besucht und die Auswirkung, also es ist im Prinzip für unsere Agrargemeinschaft in der Alm drinnen, ist der 5 Meter oder 7 Meter Durchmesser von diesem Turm. Die Kühe können bis zum Turm auch heute dann wieder an Randweiden. Es wird sich also in der landwirtschaftlichen Produktion für uns in der Alm im Prinzip fast gar nichts ändern. Ja, und von dem her, glaube ich, ist jetzt nicht so, dass man irgendwo weniger Erträge erzielen kann. Und von dem her, was halt jetzt in den letzten Jahren sehr stark ist, das merkt man einfach, die Baumgrenze, die Waldgrenze steigt nach oben. Ja, und das fordert uns Landwirte extrem, gerade für die Freihaltung der Almflächen, für die Futterflächen, wo sie auch Schutzgebiete dann sind. Und von dem her müssen wir auch da in Zukunft viel mehr Arbeitskraft aufwenden, um die Flächen freizuhalten gegenüber früher. Das ist zum Beispiel auch bei dem Innsfeld der Fall. Da war früher kein Baum und jetzt merkt man einfach schon, die Bäume kommen nach oben. Wir werden früher oder später auch dort oben die Fläche freihalten müssen für das Weidevieh. Und das kostet natürlich auch sehr viel Geld und Kraft.
Welche finanziellen Erträge erwarten Sie denn von der Anlage?
Wir sind momentan jetzt in der Wirtschaftlichkeitsberechnung mittendrin. Für die Alm schaut es ganz gut aus. Es ist so, ich glaube, momentan ist glaube ich nicht so entscheidend immer die Zahl. Und auch bei uns Bauern ist es eigentlich einstimmig so, dass wir nicht immer nur schauen, was für eine Erträge später rauskommen. Wir wissen, dass das Projekt was Sinnvolles ist. Und das ist ein Projekt für die Zukunft. Wir haben auch bei den Windmessungen gesehen, gerade die Wintermonate sind die starken Monate. Und wir sind eine sehr touristisch geprägte Region hier bei uns, da in Spang, auch wenn wir sagen, Flachau, Radstadt, St. Johann und das ganze Gebiet. Wir brauchen gerade im Winter am meisten Strom. Und bei den Windmessungen haben wir klar gesehen, dass gerade die Wintermonate absolut die besten sind. Und das, glaube ich, ist das Coole an dem ganzen Projekt. Wir haben schon sehr viel Wasserkraft, das ist richtig cool. Auch die PV-Sonnenenergie wird immer mehr. Und dann der Mix mit der Windkraft im Winter, glaube ich, sind wir über das ganze Jahr relativ stark energieautark. Und wir können natürlich auch unseren Winterskitouristen einfach sagen, diesen Strom, den was wir hier benötigen für Transport von den Pisten, natürlich auch für die Beschneiung und für die ganze Hotellerie, den können wir hier vor Ort produzieren, wo wir ihn brauchen. Ja, und das, glaube ich, ist der Charme an dem ganzen Projekt. Die Wirtschaftlichkeit muss ohnehin gegeben sein, sonst würde man so ein Projekt auch niemals bewilligt bekommen.
In der Flachau ist ja ein bekanntes Skigebiet. Ist das recht nahe an der Alm?
Ja, es ist eigentlich relativ nahe. Also das Gebiet, wo wir momentan planen, ist Flachau-Winkel, also am Talschluss hin drinnen, relativ gut versteckt. Das heißt, das Projekt selber an sich ist von Flachau aus nicht einsehbar. Also von da an Dauersiedlungsraum ist eigentlich unsichtbar. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum gerade auch die Flachau sehr stark dahinter stehen. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, eine Windkraftanlage ist ja nichts Negatives, wenn man es auch sieht. Und ich glaube, das ist einfach die Zukunft in der Erzeugung von erneuerbaren Energie, weil man mit wenig Eingriff in die Natur extrem viel Strom erzeugen kann.
Jetzt gibt es aber, hört man doch immer wieder, ziemlich viel Gegenwind bei Windkraftprojekten. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt drei Bundesländer, da gibt es eben noch gar keine. Salzburg gehört dazu. Wie war das denn bei Ihnen in Ort so generell? Waren da der Bürgermeister, der Gemeinderat, waren die da sofort dafür oder hat es da Bedenken gegeben?
Also wir haben natürlich sehr viel kommuniziert, gerade mit der Gemeinde, auch mit der Landesregierung. Und ich muss sagen, Flachau ist eine richtige moderne Gemeinde. Also wir haben eine hundertprozentige Zustimmung bekommen von der Gemeindevertretung, parteiübergreifend, also echt coole Sache, auch von der Landesregierung. Da erfahren wir sehr, sehr viel Unterstützung und auch von der Bevölkerung. Ich glaube, wir haben es alle miteinander kapiert, wir müssen was tun, wir können was tun und aus dem Grund raus, glaube ich, ist das eine richtige gute Sache. Natürlich wird es immer wieder welche geben, die nicht die große Windkraft nicht so positiv sehen. Es gibt natürlich auch viele so News, was immer so, ich sage immer so leicht Fake News, was herumschwirren, die was aber schon lange widerlegt worden sind, auch zum Teil. Aber ja, die haben wir immer, aber wir haben eigentlich relativ viel positive Stimmung, eigentlich hauptsächlich positive Stimmung, nur ganz vereinzelte negative Stimmung. Meistens kommen die halt für irgendwelche NGO-Gruppen, die ohnehin relativ viel gegen die Windkraft haben. Aber wie gesagt, von der Region, von der Regierung und auch von der Gemeindevertretung haben wir echt viel gute Unterstützung.
Bisschen Kritik kam vom Alpenverein, beziehungsweise gar nicht so wenig. Das Hauptargument war da, für den Bau brauche man Zufahrtsstraßen und andere Infrastruktur und dann würde das die Alm sehr beeinträchtigen. Hat der Alpenverein da nicht auch einen Punkt?
Ich habe natürlich Verständnis für die Bedenken von Alpenverein oder wie auch immer. Aber wir waren auch vorstellig, wir haben unsere Planung auch vorgelegt. Es ist so, die Zuwägung ist fast zu 50% erhalten, vor Ort schon fertig.
Also die Wege dorthin sind schon vorhanden, meinen Sie? Mhm.
fast bis auf Wind ist erschlossen. Also 50% vor der Saison ist schon fertig. Wir haben das große Glück, es geht auf die A10 Dauernautobahn direkt vor Ort vorbei. Das heißt, wir bekommen da eine direkte Abfahrt. Das heißt, auch die ganze Bevölkerung wird von den Bauern so gut wie nichts mitbekommen. Und der Bauer an sich nach oben, das sind die letzten 500 Höhenmeter. Und auch hier ist die Planung bereits fertig. Es ist in der heutigen Windtechnik an Technologie möglich, mit einer normalen 4,5 Meter Fahrbahnbreite hochzufahren. Das ist nichts anderes, wie bei uns die ganzen Fahrstraßen ohnehin schon rüber in die Berge hochgehen. Und also die Erschließung, sage ich mal, wird viel mehr diskutiert, wie es, glaube ich, überhaupt notwendig ist, weil es ist mehr oder weniger eine gut ausgebaute Forststraße und von dem her sicher da kein großes Argument. Und wir haben da sehr behutsam geschaut, dass wir da das in das Gelände einfügen. Und ich sage, alle Bergstationen rundherum bei uns vor den Skigebieten, die liegen zum Teil auch höher wie wir, auch dort geht über so eine Straße hoch. Auch dort haben wir keine Probleme gehabt, dass es funktioniert. Und darum ist das Argument für mich eigentlich kein großes Argument.
Dann gab es auch noch den Umweltbericht im Landesentwicklungsprogramm, wo es auch um deutlich negative Auswirkungen ging. Was sagen Sie denn dazu?
Also wir haben das alles dargelegt, widerlegt. Es ist so, dass gerade am Anfang, das Erste für uns war das Wichtigste, um ein Gefühl zu bekommen, haben wir frühzeitig, und das war eigentlich einer der ersten Schritte, die Begutachtung begonnen mit Naturschutz. Dass wir da schon mal die ersten Ergebnisse haben. Es sind alle unsere Gutachten bereits fertig. Wir haben ja auf bei unserer Windmessung auch zusätzlich also eine Vogeldetektion montiert gehabt. Das heißt, dass rund um die Uhr Vögel detektiert werden. Das ist eins ein Thema, was gerade in der Windkraft immer so ein großes Thema ist. Es ist unser Naturschutzbeauftragter, der hat noch nie so wenig Vogelzug gesehen wie dort oben. Das heißt, es ist jetzt kein groß belastetes Gebiet, wo viel Vogelzug zu erwarten ist. Auch bei den ganzen Begutachtungen, wir haben keine großen negativen Auswirkungen zu erwarten. Und das war uns auch als Landwirte sehr, sehr wichtig. Ja, darum war das einer der ersten Schritte, was wir gesagt haben, dass wir machen. Und von Ökologischen wird das sehr behutsam umgegangen. Und mit gewissen Ausgleichsmaßnahmen, die was wir schon fix eingeplant haben, um Verbesserungen zu bringen, redet auch der Biologe davon, dass eigentlich mit dem Bau von der Windkraft jetzt zu Verbesserungen kommen kann. Also es ist jetzt, natürlich ist es, der Naturschutz ist sehr, sehr wichtig und da gibt es natürlich auch große Bedenken, gerade von der Landesumweltanwaltschaft meistens. Aber das haben wir eigentlich mit unseren ganzen Gutachten sehr gut widerlegen können, dass es hier keine großen negativen Auswirkungen geben wird.
Jetzt hat es in der Gemeinde diesen einstimmigen Beschluss da gegeben, wie Sie jetzt gesagt haben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, glaube ich. Wieso wird da noch nicht längst gebaut jetzt?
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Also Windkraft ist im Prinzip, hast du drei große Stufen zu überwinden. Und das erste ist, das räumliche Entwicklungskonzept zu ändern. Das war, man sagt REK. Das heißt, du musst in der Gemeinde erst den REK aufmachen und ändern. Das dauert meistens eineinhalb Jahre. Der nächste Schritt ist dann eigentlich die offizielle Flächenwidmung dann. Auch das haben wir schon erledigt. Und dann, je nach Größe vom Projekt, also unsere Größe ist UVB-pflichtig. Das heißt, dann geht man in die UVB. Also wir sind schon in der ersten Stufe drinnen, also in der UVE nennt sie das, ist die Erhebung. Und werden voraussichtlich Ende des Jahres in die UVB-Prüfung reingehen.
Also das heißt Umweltverträglichkeitsprüfung vielleicht für unsere Hörer, die nicht die Buchstabenkombination nicht wissen. Aber das heißt, Sie gehen Ende des Jahres in die Prüfung. Da was passiert dann? Wie wird das geprüft oder was passiert dort?
Also bei der Erhebung werden eigentlich schon die ganzen von der Landesregierung und von den ganzen zuständigen Abteilungen wird festgelegt, was wir begutachten müssen. Wir haben im Prinzip alle Gutachten schon fertig. Das wird jetzt noch abgeglichen, ob wir was vergessen haben, ob wir was zu wenig gemacht haben. Das ist jetzt mehr oder weniger geschehen. Und jetzt in der großen Umweltverträglichkeitsprüfung ist dann auch so, da legt man dann die ganzen Gutachten frei, die werden abgelegt und dann wird es auch dann von den zuständigen Beamten oder auch zum Teil externen dann überprüft und dann bewertet. Und dann gibt es am Ende vom Tag eigentlich einen positiven oder negativen Bescheid.
Wie lange rechnen Sie da, dass das dauern wird, bis es dann Bescheid gibt?
Also ja, wenn wir Ende des Jahres einreichen können, hoffen wir bis Ende nächstes Jahres oder im Jahr 2025 mit einer positiven Bewilligung. Also laut unseren Gutachten schaut sehr, sehr gut aus, dass wir hier eine positive Bewilligung bekommen sollten. Sonst würden wir wahrscheinlich auch gar nicht in das Verfahren gehen. Weil das, sagen wir mal, die ganze Projektentwicklung ist doch sehr, sehr kostspielig. Das darf man nie vergessen. Man geht da mit sehr viel Geld in das Risiko. Also wir reden da von ca. 3 bis 3,5 Millionen Projektentwicklungskosten, wo du bis zum Ende des Tages nicht weißt, ob du jemals jetzt zu verwirklichen kommst oder nicht.
Wer stellt die auf? Wer stellt die zur Verfügung, die 3,5 Millionen?
Wir sind fünf Gesellschafter. Da ist auch der Landesenergiekonzern mit drinnen, die Salzburger AG, und auf denen wird das einfach aufgeteilt.
Wenn die UVP durchgegangen ist, kann dann sofort gebaut werden oder kann es da noch irgendwelche anderen Dinge geben, die das Projekt zum Scheitern bringen könnten?
Das wäre sehr schön. Das ist so, wir gehen jetzt, wie gesagt, fix von einer positiven Bewilligung aus und das hoffentlich Ende 24, im Jahr 25. Dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass dieser Bescheid von der Landesregierung beklagt werden wird. Ist in der Vergangenheit bei anderen Projekten eigentlich immer so gewesen. Und dann ist eigentlich für uns entscheidend, wie lange gewisse NGO-Gruppen, wie weit sie gehen wollen und was für eine Argumente sie haben. Aber eigentlich die längste Dauer im Nachhinein ist meistens das Klageverfahren, wo NGO-Gruppen einfach das Recht haben, ist auch gut so, aber auch die Möglichkeit haben, so ein Projekt zu verzögern. Es gibt einen Mitgesellschafter, der hat 10 Jahre 10 Gerichtsverfahren gehabt, sind alle positiv für ihn ausgegangen, aber ist einfach die Zeitverzögerung, was uns eigentlich am meisten Zeit fressen wird. Ich sage, die ganzen Vorverfahren, die ganzen Widmungen und so Sachen, das ist für mich, ich habe es schon mal gesagt, vollkommen in Ordnung. Es muss gut begutachtet werden, es muss genau hingeschaut werden, aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, wenn der Bescheid da ist, dann sollte er auch rechtswirksam sein.
Welche NGOs sprechen Sie da an?
Ich möchte gar nicht direkt. Es gibt halt so verschiedene NGO-Gruppen, die was ist schon das Hobby und Windkraft zu beklagen, aber ist jetzt kein Thema. Wir haben unsere Aufgabe gemacht, wir haben sehr sauber und sehr umfangreich begutachtet, sicher im Doppel-S-Klasse und von denen her sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und wie gesagt, wir sind positiv gestimmt und hoffen, also rein theoretisch könnten wir 25 wahrscheinlich vielleicht sogar bauen anfangen. Und sonst wird es ein bisschen später. Aber jeder weiß, wir brauchen Energie jetzt und das ist halt das große Thema, was wir momentan haben.
Wie viele Windräder planen Sie denn da eigentlich?
Also wir gehen momentan, wie es ausschaut, mit 13 Windrädern in die UVB-Verfahren. Also es ist ein Großprojekt und mit denen könnten wir an die 30.000 Haushalte mit Strom versorgen.
Und werden die alle gleichzeitig aufgestellt und können dann die Kühe relativ schnell wieder auf die Alm oder wie lange ist da dann der Betrieb eingestellt oben?
Die Bauzeit ist relativ zügig, also so eine Windkraftanlage steht relativ schnell. Es gibt auch da haben wir relativ viel geschaut, um viel Beton zum Beispiel zu sparen mit Ankerfundamente, dass man da relativ kleine Fundamente hat. Die Bauzeit vor dem Windpark würde wahrscheinlich an die 2 Jahre dauern. Also in zwei Etappen werden wir das vielleicht schaffen. Wie gesagt, so eine Windkraftanlage steht meistens innerhalb von 1-2 Wochen steht die, gell? Wenn alles fertig ist und von dem her ist eigentlich das relativ zügig wieder und es bleibt ja fast die gesamte Fläche für unser Weidevieh verhalten. Es sind halt dort und da kleine Baustellen, aber im Großen und Ganzen hat das keine große Auswirkung auf uns in der Landwirtschaft.
Das heißt, die Kühe können auch rauf, wenn gebaut wird?
Die dürfen auch rauf,
ja. Das Land Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 zumindest 25 Windräder zu errichten. Glauben Sie, dass sich das ausgeht jetzt mit Ihrer Erfahrung, die Sie schon gemacht haben?
Ich glaube, man 1, 2, 3 Projekte von denen, was momentan geplant sind, richtig durchzieht, schafft man das. Bin mir ziemlich sicher. Man muss auch ehrlich sagen, die Landesregierung hat da sehr viel richtig gemacht. Das ist, gerade wo es noch nicht so populär war, gerade die Windkraft, hat die Landesregierung Salzburg schon versucht, da in die Richtung was zu machen. Es gibt ausgewiesene Zonen, wo sich die Landesregierung das schon vorstellen kann. Da haben wir auch schon ein bisschen einen Vorsprung. Man spart sich da die räumliche Entwicklungskonzept zu ändern. Also die Landesregierung steht da sehr stark dahinter und ich glaube, mit 2, 3 Windfeld, das ist möglich, haben wir die Energieziele schon fast erreicht. Wir müssen da draufbleiben, wir müssen da Gas geben, aber ich bin ja zuversichtlich. Doch schon.
Jetzt hat es in Salzburg einen Regierungswechsel gegeben. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Swatzek von der FPÖ meinte kürzlich, Windräder würden sich nicht rechnen, die Steuerzahlerinnen müssten draufzahlen. Stimmt das so?
Nein. Es ist ganz klar. Erstens einmal, in UVB-Verfahren wird ganz genau geprüft, ob ein Projekt wirtschaftlich ist. ist das nicht wirtschaftlich, kriegst du keine Bewilligung. Das ist einmal das Erste. Das Nächste, so ein Großprojekt muss finanziert werden, ist ein fremdfinanziertes Projekt. Wenn es nicht wirtschaftlich ist, würdest du bei keiner Bank einen Kredit bekommen. Das ist das Nächste. Und das Entscheidende ist auch immer das Wort Förderung. Es gibt, und das ist, muss man auch mal ganz klar sagen, nicht so wie bei BV zum Beispiel, eine Förderung. Wenn ich zum Beispiel wieder daheim meine BV-Anlage aufgegeben habe, habe ich eine Förderung bekommen. In der Windkraft gibt es da gar nichts. Das muss man mal klar sagen, es heißt immer, es ist ein Förderprojekt. Das Einzige, was es in der Windkraft gibt, ist, dass der Staat eine gewisse Einspeissumme hintersichert. Momentan sind das, glaube ich, bei den 7 Cent ungefähr. Das heißt, der Staat garantiert da die nächsten 25 Jahre, wo das Projekt laufen sollte, 7 Cent Einspeisetarif. Den Vorteil, was der Staat momentan hat, alles, was darüber hinausgeht, über die 7 Cent, verdient der Staat an 66% mit. Das heißt, gerade die letzten Jahre haben wir da relativ, ist es eigentlich keine Unterstützung, sondern eher der Staat verdient damit sehr viel Geld. Gell? Und das ist eigentlich das Einzige, was es in der Windkraft gibt. Und darum finde ich das immer ein bisschen unfair, wenn es heißt, das ist ein reines Förderprojekt. Der Kunde ist, oder eigentlich der Steuerzahler hat mit der Windkraft gar nichts zu tun.
Gell? Also Sie bekommen keine Zuschüsse von der öffentlichen Hand?
Es gibt in der Windkraftbranche gibt's einfach gar nichts. Das Einzige, wie gesagt, was es gibt, ist das Marktprämienmodell. Und das, glaube ich, liegt momentan bei 7, 8 Cent. Das ist die Vergütung, was die staatliche Hintersicherung ist. Das braucht man ja auch, dass man dann eine Finanzierung bekommt. Man muss ja auch Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Und wie gesagt, alles, was dann über diese 7 Cent dann rausgeht, bekommt hauptsächlich der Vaterstaat. Mit dem, der dann, wenn es jetzt zum Beispiel der Strompreis mal schlechter wäre, das wieder verwenden kann, dass er das wieder ausgleicht. Aber wenn ich zurückdenke an den letzten Herbst, wo wir einen Strompreis am Markt von 50, 60 Cent schon gehabt haben, oder fast 80 zumal, gell, dann weiß man schon, dass man da relativ Gutes gemacht hat, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich habe mir schon eingebildet, dass es Investitionszuschüsse gab oder gibt für die Windkraft, ne?
Gibt es leider nicht. Sollte es was geben, bitte bei uns melden.
Ja, gib Bescheid.
Es hat einmal eine kurze Zeit gegeben, den Zuschuss bei Corona-Zeiten, glaube ich, wenn man da erneuerbare Energie, hat man da was bekommen, aber da hätte man schon bauen anfangen müssen, also das wäre jetzt für uns nicht ausgegangen, aber sonst gibt es eigentlich keine staatlichen oder Unterstützungen. Also keine Förderung.
Sie haben vorher schon erwähnt, bei der Aufstellung dieses Testmastens, da waren Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Umgebung einbezogen. Gibt es da auch für die Windräder dann solche Projekte, wo auch eben die zum Zug kommen?
Also ja, das war, müssen wir echt ein bisschen stolz, sondern weil das für uns wäre es wesentlich billiger und einfacher gewesen, auf Altbekanntes zurückzugreifen. Aber diese Firmen sind alle nicht in Österreich. Und wir wollten einfach ein regionales Projekt daraus machen, das war uns einfach wichtig. Und wir haben dann einen örtlichen Stahlunternehmen, Elektrounternehmen, die haben da alle mitgearbeitet und mitgefiebert da zum Teil, weil wir haben einen 100 Meter hohen Windmessmasten errichtet, das ist nicht alltäglich und das auf 2000 Meter Höhe. Und natürlich werden wir diese Firmen auch dann beim Projekt Windkraft dann einbinden. Die Anlage an sich wird definitiv nicht da produziert werden können. Das ist einfach zu ein komplexes Thema. Da gibt es doch große Firmen und das kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Deutschland oder Dänemark.
Sind Sie da schon in Kontakt? Ich denke wahrscheinlich Siemens oder so. Irgend so wer
man muss, und das ist in der UVB auch ein bisschen so ein Problem, darf ich nicht sagen, aber man geht ins UVB-Verfahren mit einem fixfertigen Projekt. Im Prinzip steht da alles. Also es muss genauer der Typ von Windkraftanlage, also auch die Marke eigentlich schon genannt werden. Und das heißt, man ist eigentlich ein bisschen ausgeliefert. Wir müssen jetzt schon uns, wie gesagt, mit einem Hersteller verheiraten. Das werden wir bald machen wahrscheinlich, weil wir Änderungen dann sehr schwierig sind in UVB-Verfahren. Und natürlich, ja, wir wissen unseren zukünftigen Partner schon ziemlich sicher. Es gibt nur wenige richtig große, die was sehr vertrauensvoll sind und wo du auch gewisse Sicherheit hast. Und wir haben da oben auch natürlich mit Vereisung zu tun. Und diese Anbieter, sage ich mal, die was in oberen Rang spielen, haben dann auch Systeme dafür, damit es keine Vereisung auf den Rotorblättern gibt.
Aber Sie wollen uns nicht sagen, wer das sein könnte?
Nein, okay. Das darf ich momentan noch nicht, aber wir sind da in guten Gesprächen mit 2, 3 Herstellern und die endgültige Entscheidung wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten fallen. Aber es ist 100%ig europäischer, wie es momentan ausschaut und das ist schon was heißt.
Sie haben da jetzt eine Riesenprozedur hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Jetzt im mittendrin oder ein bisschen schon im Rückblick, können Sie oder würden Sie das Ganze noch einmal so machen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein sehr steiniger Weg, das muss man schon sagen, weil einfach immer wieder du hast mit Höhen und Tiefen zu tun und einfach, es ist sehr komplex. Ich bin Familienvater von 4 Jungs und bin schon stolz darauf, wenn ich vielleicht irgendwann da oben stehen kann und meine Kinder sagen kann, ich habe da was Gutes bewirkt. Meine, jeder hat so seine Möglichkeiten, was er zu der Energiewende beitragen kann. Und wir haben da, wir 5 Bauern haben da vielleicht ein bisschen eine größere Möglichkeit und die sollte man nutzen. Und egal wie steinig der Weg ist und wie hart der Weg ist, ich glaube, wenn wir dann oben stehen mit unseren Kindern und Enkelkindern, dann mit stolz sagen können, schau, wir haben das geschafft. Und das wird alles wieder gut machen, sage ich mal.
Das ist ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Markus Kircher, Geschäftsführer der Winsfeld GmbH. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis in 2 Wochen bei Tauwetter.